Ich stehe jetzt in Paris vor dem Café de Flore, dem Café, in dem Intellektuelle wie Simone de Beauvoir oder Jean-Paul Sartre
und Camus,
Picasso, des Öfteren zu Gast waren. Ich stehe vor dem Café, habe ich gesagt, und ich sitze nicht innen drin, weil, auch wenn es immer noch pickfein alles aussieht, es ist ein ziemlicher, glaube ich, Touristenschuppen, könnte ich schon fast sagen, Touristenfalle geworden ist. Also ultra hohe Preise, wenn man da mal aufs Menü schaut. Und es gibt tatsächlich eine, ja, schon ziemlich lange Schlange, die vor dem Café da wartet. In den Café innen drin, wenn man da so reinschaut, sieht es auch nicht unbedingt so aus, als ob da, ja, ich weiß nicht, irgendwelche intellektuellen Philosophen irgendwelche Romane schreiben, sondern ja, es sind schon sehr viele touristische Gesichter, muss man so auszudrücken. Ja. Also es war schon lustig, jetzt mal da reinzuschauen, mal vorbeizuschauen. Das ist ein Ort, wo da vielleicht schon ein bisschen Geschichte geschrieben wurde, aber ja, man muss jetzt nicht unbedingt den Tisch da bestellen.
Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer wird es denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es mal nicht um ein literarisches Werk, sondern um den Autor an sich selber. Und da haben wir, wie man es wahrscheinlich schon im Titel sehen kann, Albert Camus. Das Debüt für einen fremdsprachigen Autor. Wir haben ja eigentlich bei der 50. Geburtstags, wie auch immer, 50. Folge, Jubiläumsfolge gesagt, dass wir jetzt deutschsprachige Literatur besprechen. Damit müssen wir jetzt ein bisschen brechen. Ich fand den Camus einfach so spannend, oder?
Kann man ja, so auf sagen? Jeden Fall. Ja.
Dass wir diese deutsche Literaturregel ein bisschen erweitern mussten. Deswegen jetzt um Camus. Philipp, wie ist deine Beziehung zu Camus? Also wir haben ja jetzt zur Erklärung schon 3 Werke von ihm besprochen. Wir sind sozusagen gerade so zur Halbzeit. Deswegen, wie war deine Beziehung vorher? Wie hat sich die Welt ein bisschen gewandelt, während wir das besprochen haben? Und wie schaust du auf die zukünftigen Werke, die wir jetzt noch bald besprechen werden?
Ja, also es ist so, dass man Camus ja schon mal gehört hat, auf jeden Fall. Dieser Name, ich habe ihn zumindest in der Schule schon gehört und immer mal wieder aufgegriffen als einen der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Und dachte mir so, okay, wir sind jetzt hier in einem Rahmen, wo wir die größten Philosophen, Literaten anschauen wollen. Und deswegen war ich schon sehr interessiert darüber, dass wir uns auch die Großen vornehmen, sage ich mal. Und dachte mir natürlich, okay, das wird bestimmt jetzt irgendwie richtig krass. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann Faust durchliest, denkt man sich auch, das war jetzt auch nichts Besonderes. Und jeder denkt, das ist so besonders.
Ja, nur weil du das denkst, Philipp.
Nein, aber weil eben der Hype um sie so groß ist, können sie dem Hype einfach nicht mehr gerecht werden. Aber das ist einfach eine Erwartungsmanagement-Haltung natürlich. Mhm. Ich habe Camus bisher schon ziemlich genossen teilweise, aber teilweise regt er mich auch auf, deswegen auf die Werke. Teilweise freue ich mich drauf, aber teilweise auch überhaupt nicht mehr.
Okay.
Das ist ein bisschen so zweischneidig. Gemischte Gefühle auf jeden Fall, ja. Also bei seinen Romanen bin ich noch bei ihm, bei seinen Essays weniger.
Okay. Ja, ich muss sagen, ich hatte, ich glaube, es war circa vor einem Jahr so eine Phase, wo ich mich schon ziemlich für Philosophie interessiert habe und da dann auch irgendwelche Podcasts über Philosophen angehört habe. Und da war die Albert Camus-Folge, vielleicht lag es an diesem berühmten Bild von Camus, das die als Titel verwendet haben, wo er da irgendwie so einen coolen Mantel dasteht, mit so einer Zigarette im Mund, coole Frisur. Ja. Vielleicht war es das, was mich da so fasziniert hat, aber mich hat diese Folge irgendwie magisch angezogen und auch wenn man dann so das erste Mal so ein bisschen was von Existenzialismus hört und damit aber noch nicht näher in Kontakt kommt, dann klingt es erstmal sehr cool.
Richtig.
Hat ja auch in der Popkultur so einen gewissen Eindruck hinterlassen oder einen Abdruck hinterlassen und ich bin in dieses Lass mal Camus besprechen mit hohen Erwartungen rein und mir geht's ähnlich wie dir. In manchen Folgen noch kommen werden, wird man da auch noch einiges hören. Diese Erwartungen wurden gewissermaßen enttäuscht. Also diese Faszination für Camus nimmt immer mehr ab und ich blicke jetzt auch auf die noch kommenden Folgen mit einem lachenden, aber auch weinenden Auge.
Ja, aber so ist es nun mal. Man muss durch, sage ich mal.
Ja. Man muss auch manche Sachen für sich entzaubern, um dann Sachen für sich zu entdecken, die großartig sind. Als Quellen habe jetzt ich heute verwendet Romanistik.info, deutschlandfunkkultur.de und Nobelpreis.org. Vorgeschmack, Fragezeichen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe das Lebendige Museum online, die Biografie davon, von Carl-Albert Camus, dann Inhaltsangabe, auch das gecheckt, die Biografie und die Werke von Albert Camus, dann Britannica, das ist eine Enzyklopädie über Albert Camus, also der Artikel über Albert Camus und vom Rowohlt Verlag auch nochmal, der hat ja da viel veröffentlicht, oder zumindest die deutsche Fassungen.
Ich sehe schon, du hast dich tief eingelesen. Das heißt, du kannst jetzt wahrscheinlich auch einiges zur Biografie erzählen.
Ja.
Viel Spaß dabei.
Genau, aber als erstes zum zeitlichen Hintergrund. Man muss ja ein bisschen verstehen, wie die Zeit war für einen Autor, weil Menschen sind immer Kinder ihrer Zeit. Und Albert Camus ist am 7. November 1913 geboren und zu der Zeit war Algerien noch eine französische Kolonie. Und ich meine, die Franzosen sind halt Franzosen und deswegen haben die ja halt Kolonialismus in Algerien betrieben und dadurch ist dann auch Camus nach Frankreich gekommen, also seine Eltern und auch er nach Frankreich. Also er hat dann auch in Paris und so weiter gelebt. Algerien hat dann 1954 Aufstand, eine Revolution angezettelt und damit hat der Algerienkrieg begonnen. Der hat bis 1962 getobt und es hat damit geendet, dass die Franzosen sich zurückziehen mussten und Algerien die Unabhängigkeit bekommen hat. Und Albert Camus ist dann auch in diesem Konflikt nicht zwischen zwei Fronten, er war schon deutlich auf der Seite von Algerien, aber er hat auch Meinungen dazu gehabt und hat sie dort auch gesagt. Was er auch, er war ja auch in der Resistance und warum muss die Resistance überhaupt gewesen sein? Es gab nämlich den Zweiten Weltkrig von 1939 bis 45 und dort hat er auch in Frankreich gelebt und gearbeitet und auch der Resistance geholfen. Ich glaube, es ist jedem klar, was der Zweite Weltkrieg war. Frankreich wurde 1940 von den Deutschen erobert und dann war Frankreich unter deutscher Herrschaft und Albert Camus hat es auch gemerkt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es natürlich den Kalten Krieg, den Ost-West-Konflikt, den man ja mehr oder weniger in seinen Werken, wenn auch nur, nur vage merkt, auch da. Also Ost-West-Konflikt auch ein bisschen. Aber wieder zurück zu ihm persönlich. Er ist
Jetzt hast
in
du einen
Normandie.
Einblick in die Zeit gegeben. Jetzt wollen wir mal
Ja.
wissen, wie er die Zeit dann wirklich verbracht hat, ne?
Ja. Und die Zeit hat so begonnen, dass er in Mondovi, ganz im Osten vom heutigen Algerien, an der Küste, als zweiter Sohn einer Familie mit südfranzösischen Wurzeln ist er dort geboren worden. Dann zu seiner Kindheit. Sein Vater stirbt im Ersten Weltkrieg an der Schlacht in der Marne. Und danach sind seine Familie, seine Mutter hat ihn nach Algier mitgenommen und dort wohnen sie dann in ärmlichen Verhältnissen. Sie wohnen zusammen mit ihrer Großmutter und dem Querschnitts gelähmten Onkel in einer Zweiraumwohnung. Das verarbeitet er auch dann in früheren Essays. 1918 geht Camus in die Schule
So
und
zu seinen Verhältnissen, wie er aufgewachsen ist, vielleicht noch. Ich habe mal gehört, also wie gesagt, er wurde ja sehr stark von seiner Mutter aufgezogen, dass die
Sein
nicht
Vater ist ja
mehr,
gestorben.
ja, dass es nur eine sehr einfache Frau war, die keine große Bildung hatte. Ich habe gehört, dass die angeblich nicht mehr als 500 Worte, also einen Wortschatz von nicht größer als 500 Worten gehabt haben
Ja,
soll.
ja. Sie konnte auch nicht lesen. Deswegen, er ist ein Riesenschriftsteller und seine Mutter
Ja.
kann einfach nichts lesen, was er schreibt. Das ist schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen traurig, aber auf jeden Fall, irgendwo auf jeden Fall ironisch.
Also es ist ganz, ganz einfachen Verhältnissen da. Ja.
Ja.
Wird ihn auch noch prägen. Kommen wir auch noch zu.
Genau. Und was ihn auch sehr prägen wird, ist sein Lehrer Louis Germain. Und der Lehrer hilft ihm 1923 ein Stipendium zu bekommen. Und Louis Germain, ihm widmet Camus auch seine Nobelpreis-Dankesrede, was schon irgendwie krass ist, weil den bekommt er erst Jahrzehnte später. Und das war, also das muss schon ein sehr krasser Lehrer gewesen sein, ein sehr prägender Lehrer, wenn er noch Jahrzehnte danach an ihn denkt. 1930 hat er dann praktisch das Abitur und er ist begeistert, zum Beispiel beim Sport. Also er kann schwimmen, rennen und so weiter, aber das Problem ist, er erkrankt an Tuberkulose, das wird ihn sein Leben lang prägen und das beendet ein bisschen seine sportliche Karriere. Was aber nicht beendet wird, sondern dort erstartet, ist seine philosophische Karriere. In Algier beginnt das Studium der Philosophie und seitdem hat er auch wiederholt Tuberkuloseanfälle. 2 Jahre später, 1934, heiratet Camus Simone Hier, aber sie lassen sich schon 1940 wieder scheiden.
Ja, da gibt es ja
Ja,
diverse Gerüchte, dass er da die verschiedensten
naja.
Frauenaffären hatte.
Also er hat insgesamt 2 Ehen in seinem Leben gehabt und zahlreiche Liebschaften außerhalb. Aber gut, wir reden ja jetzt hier über.
Sartre war auch nicht besser.
Ja. 1934 arbeitete er als Angestellter, um eben seinen Lebensunterhalt in Algier und sein Philosophiestudium zu verdienen. 1935 tritt er in die Kommunistische Partei ein. Also man sieht schon ein bisschen, wo der Hase läuft. Das Problem ist, er wird schon ein Jahr später ausgeschlossen. Also,
Sieht man auch schon, wo der Hase hinläuft. Kommen
da
wir
ist
auch noch zu. Ich komme da später auch noch zu.
1935 hat er dann eine Theatertournee mit der Truppe von Radio Algier. Und hier ein bisschen zu Theater und Camus. Zeitlebens hat Camus Theater und geliebt. Also er hat gerne reingegangen und so weiter. Das ist ein bisschen die Ironie. Seine Theaterstücke, die er geschrieben hat, die haben nie wirklich großen Anklang gefunden. Camus gründet auch das Théâtre du Travail und beteiligt sich an der Kollektivarbeit zu dem Stück Le Voltaire dans les Asturies. Das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber es wurde 1936 veröffentlicht.
Asturie, auf jeden Fall ohne S, aber ja.
Ja. Während der Theatertournee schreibt Camus die ersten Seiten von einem Buch, das 1937 entsteht und es heißt Les Avances en el Droit. Ich hatte Latein in der Schule, deswegen kann ich das nicht aussprechen.
Gut, dass wir einen französischen Autor besprechen.
1936 legt er seine Diplomarbeit über Beziehungen zwischen Hellenismus und Christentum in den Werken von Plotin und Augustin vor. 1938 reist er nach Savoyen und Florenz, also sieht ein bisschen Europa und hat da auch Essays und ein Drama geschrieben und auch die teilweise auch aufgeführt. 1939 meldet sich Camus als Freiwilliger für den Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg, aber wird aus gesundheitlichen Gründen dann abgelehnt.
Es gibt immer so
1939.
ein paar Motive, die sich immer wieder
Ja,
wiederholen.
ja, ja. Krankheit ist ein großes. Aber daran stirbt
Ja.
er nicht. Oh, Spoiler oder nicht? Ja? Camus prangert als Journalist die kolonialen Ungerechtigkeiten in Algerien an. 1940, Deutschland überfällt Frankreich, heiratet er die Mathematiklehrerin Francie Forêt. Wie gesagt, die zweite Ehe hier.
Zweite Ehe.
In Algerien und geht als Reporter nach Paris und arbeitet bei der Zeitung Paris Soir und dort, also diese Pariser Zeit prägt ihn auch wirklich und in seinem Tagebuch schreibt er zum Beispiel, dass Paris für alle Zeit die einzig benutzbare Wüste ist, was ich irgendwie interessant finde. Ist ja irgendwie keine Wüste, aber irgendwie schon. Naja, auf jeden Fall kehrt er 1941 zurück nach Syrien und dort hält er sich in Oran auf, wo er als Lehrer arbeitet und diese Name Oran, der wird vielleicht später wichtig für ein Werk. 1942 im Herbst geht er nach Südfrankreich für eine Kur. Und warum hat er eine Kur? Wegen der Tuberkuloserkrankung. Und die Deutschen besetzen den Süden und deswegen kann er nicht zurück zu seiner Frau. Und dann wird er Mitglied in der Widerstandsgruppe Combat. 1942 veröffentlicht er dann seinen Roman L'Étranger, auf jeden Fall heißt er auf Deutsch Der Fremde, und den philosophischen Essay Der Mythos des Sisyphos. Und das sind zwei seiner riesengroßen Werke, die er 1942 veröffentlicht, oder so in seinem ganzen Leben veröffentlicht, aber Die 1942, 1943,
Ja, die großen Anklang finden und der veröffentlicht die zusammen mit einem Theaterstück, das keinen großen Anklang findet.
wieder
Sachen, die sich
Motiv
immer
zusammen.
durchziehen.
Ja. Genau, er hält sich aus gesundheitlichen Gründen in den französischen Alpen auf und dort, also er schließt sich dann auch Combat an, wo er dann nach Paris geschickt wird. Und dort arbeitet er dann als Lektor beim Verlag Gallimard. Dann wird der erste Brief an einen deutschen Freund veröffentlicht. Das ist so eine Serie an Briefen, die als Widerstand veröffentlicht werden, um ja ein bisschen eine Fraternisierung wahrscheinlich zu erwirken und den Krieg ein bisschen zu beenden. Und Le Combat ist dann eine Zeitung, die er 1943 mitbegründet, die aber illegal ist. 1944 wird er Chefredakteur dieser Zeitung und er sammelt dann seine Kräfte in der nicht-kommunistischen Resistance. Und dort arbeitet er auch zeitweilig mit Jean-Paul Sartre, was interessant ist. 1947 veröffentlicht er Die Pest und das ist auch ein sehr großes Werk, das wir auch dann besprechen werden. 1951 veröffentlicht er die Essaysammlung Der Mensch in der Revolte und daraufhin kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Jean-Paul Sartre und in diesem Verlauf bricht Sartre mit Camus. Oder andersrum, die verstreiten sich auf jeden Fall. 1953 ergreift er öffentlich Partei für die Aufständischen in Ost-Berlin am 17. Juni. 1956 reist er nach Algerien, wo seit 1954 der Krieg herrscht. Camus ruft die Beendigung der Gewalt auf, die sehr, sehr krass ist. Also man kann sich da Berichte anhören, von Arte zum Beispiel, gibt es einen Beitrag davon, der es ist schon sehr brutal, was da abging. Und 1956 fordert er fordert auf, dass der Ungarnaufstand beendet wird, also mit anderen europäischen Schriftstellern. 1956 veröffentlicht er auch den Roman Der Fall, den wir auch besprechen. Und 1957 wird er dann Direktor des Verlags Gallimard. Im Dezember bekommt er seine Auszeichnung für den Literaturnobelpreis.
Ja, da die
Und dazu was.
Begründung, die haben wir mal auf Deutsch übersetzt. Also er hat den Nobelpreis bekommen für die bedeutende literarische Schöpfung, die mit klarsichtigem Ernst die Probleme des menschlichen Gewissens in unserer Zeit beleuchtet. Klingt cool.
Genau. Er hat auf jeden Fall nicht so ganz verstanden, warum er jetzt den Nobelpreis bekommt. Der war da ein bisschen baff, sage ich. Aber er hätte ihn natürlich sehr gerne angenommen. Und wie gesagt, seine Dankesrede hat er seinem Lehrer aus der Schule gewidmet. 1960, am 4. Januar, stirbt Camus im Alter von nur 46 Jahren beim Autounfall in der Nähe von La Chapelle-Champigny in Frankreich. Und damit endet das Leben eines großen Schriftstellers und eines großen Philosophen,
Ja, es gab dann
der.
noch Bücher, die nach seinem Tod posthum veröffentlicht wurden, aber das hat er nicht mehr mitgekriegt.
Das habe ich mitbekommen. Und also das Interessante ist auch, dass er im Auto dabei hatte, einmal die fröhliche Wissenschaft von Nietzsche. Wichtig, das muss man einfach dabei haben. Haben wir schon besprochen im Podcast. Also muss man immer dabei haben.
Ja, ein paar
Und
Gedichte, ja.
ein paar Gedichte, ja. Und Der erste Mensch. Das ist ein bisschen so eine Autobiografie, die er nicht fertig bekommen hat, aber die hat er dabei gehabt und sollte, glaube ich, auch ganz gut sein. Was hat Camus für das Leben nach ihm praktisch mitgenommen? Was ist Camus' Erbe? Um das kurz zu fassen, er war ein Advokat für die Menschlichkeit. Er ist ein Vordenker des Humanismus. Und er zeigt zum Beispiel deutlich sein Engagement für Ostberlin, Ungarn und Algerien. Ich meine, er ist ja auch Algerier-Franzose. Mit Sartre als führenden Vordenker des existenzialistischen Roman. Und er ist dann auch ein Kritiker von Christentum und Marxismus. Ich meine, man merkt da seine Gotteskritik in seinen Werken und dass er nach einem Jahr schon aus der Kommunistischen Partei rausgeschmissen wird, spricht für sich selber.
Ja, und Camus hat da auch immer noch heute eine ziemlich große Bedeutung. Also, du hast ja gerade schon gesagt, für was er alles steht. Und tatsächlich dient er mit seiner Philosophie der Revolte, wenn man das mal so auf jetzt ein Schlagwort runterbrechen will, als Vorbild oder auch Rechtfertigung oder zumindest eine Person, die da gerne zitiert wird, für die verschiedensten Protestbewegungen, also zum Beispiel die Occupy-Bewegung oder, und das fand ich spannend, weil das so noch nicht so lange her ist und einen relativ großen Impact hatte, im arabischen Frühling. Und zwar gibt es dort verschiedene intellektuelle Kreise, die meistens auch sehr jung sind, in denen Camus hier sehr populär ist. Es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass in Romanen wie Die Pest so eine sehr stark demokratische Idee vertreten wird. Und wenn man dann so immer als Autoritätsargument dann auch noch diesen großen Philosophen hat, der einen Nobelpreis hat und was auch immer, dann kann man damit, glaube ich, ganz gut vor sich selber oder vor anderen Leuten rechtfertigen, was man da hier gerade macht.
Aber man muss auch tatsächlich auch festhalten, dass in Frankreich zum Beispiel er ein bisschen ins, ja, das Rampenlicht wurde ihm nicht wirklich gegeben. Das war eher Jean-Paul Sartre. Erst in den letzten Jahren ist Camus wirklich groß geworden, hat man ihn ein bisschen wiederentdeckt auch. Und ich glaube, dass die Pest und Corona, also da offensichtliche Parallelen irgendwo sind,
Ja, da hatte das nochmal einen Hype. Ja.
da hatte es auf jeden Fall auch nochmal einen Hype. Also das muss man auch sehen. Camus ist ein bisschen verschmäht in Paris, in Frankreich ein bisschen, aber dieses Image ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall besser auch.
Also er ist zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, das heißt nicht in diesem großen Tempel, wie auch immer, begraben, wo die ganzen anderen großen Denker alle sind.
Ach
Aber es
so,
gab durchaus Bestrebungen, dass man ihn da wieder überführt und so. Also
im Berlin
er ist
Dom
jetzt nicht
meinst du?
komplett verschmäht, aber er ist jetzt auch nicht jemand, auf den man, ja.
Ja.
Das liegt aber vor allem an seiner Rivalität mit Sartre, weil er Sartre dann, vor allem auch, weil er einfach länger gelebt hat als er, einen viel größeren Einfluss hatte.
Ja.
Und wenn jetzt hier ein großer Denker den anderen, der hat ihn auch posthum noch sehr schlecht geredet, da so verschmäht die ganze Zeit, dann ist natürlich klar, dass das eher nachteilig auf den eigenen Ruf ist. Was ist jetzt mit Sartre so schiefgelaufen? Tatsächlich waren die beiden mal Freunde oder hatten zumindest ein relativ freundschaftliches Verhältnis. Sartre hat da schon Andeutungen gemacht, dass das jetzt nicht nur eine super Freundschaft war, aber das kann natürlich jetzt im Nachhinein auch einfach ein bisschen verklärt gewesen sein. Sie hatten auf jeden Fall ein freundschaftliches Verhältnis und als dann 1952 der Menschen der Revolte rausgekommen ist, gab es da so eine kleine Meinungsverschiedenheit, die eigentlich auf eine Rezension von einem anderen Philosophen, Francis Jason, oder ja, vielleicht ist der Franzose, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, beruht, der dann darauf eine Rezension geschrieben hat und dann hat Camus wieder geantwortet. Bla bla bla, Streit, man kennt es. Ja, auf jeden Fall hat es dann darauf, ist es darauf hinausgelaufen, dass Camus sich auf die Menschenrechte beruft hat und aus seinem Revolte-Gedanken heraus die Menschenrechte gerechtfertigt hat. Und Sartre hat darin so auch eine Art und Weise, wie er das argumentiert hat, eine Beleidigung für den Marxismus gesehen oder Kritik am Marxismus erkannt, meint Kritik am Marxismus erkannt zu haben. Sartre hat sich in der Zeit immer mehr, ja, sehr politisch linken Ideen, vor allem eben auch dem Marxismus genähert. Da gab es Parteien, französische kommunistische Partei, der da sehr nah stand in der Zeit. Und Sartre hat generell eher so, also man sagt so, dass er für den Marxismus steht und Camus für den Anarchismus. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man Camus als Anarchist bezeichnen muss, aber einfach nur zur Einordnung, die waren zwar beide sehr links, aber hatten nicht die beide Meinung.
Der
Und das
eine
hat
auf
man
jeden
so ein
Fall linker
bisschen.
als der andere. Und um das vielleicht noch ein bisschen klarer zu formulieren, das ist, dass die Philosophie und von Sartre und von Camus, wie sie sich unterscheidet. Also Camus, die beide wollen ja praktisch eine gute Welt, eine moralische Welt aufbauen. Und Camus meint, wenn man Leben dafür opfert, dann ist egal, was danach kommt, diese Welt, die auf diesen Leichen gebaut wurde, ist einfach für nichts zu gebrauchen, weil man hat ja schon geopfert und Sartre sagt es nicht. Er ist genau der gegenteiligen Meinung. Er meint, dass man eben jeden praktisch opfern kann, solange ein gutes System dabei rausspringt und praktisch der Zweck heiligt die Mittel. Und Camus ist da eben einfach dagegen, der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Das ist so
Ja,
ein
sehr
bisschen
gut
die
gesagt. Da erkennt
Philosophie.
man, warum dieser Pochen auf Menschenrechte Aspekt so
Ja.
wichtig war.
Ja. Genau, also das ist so der große Unterschied zwischen den beiden Philosophen der Denkrichtung.
Perfekt. Auch noch eine kleine Rolle, also das wird dann immer so angedichtet, zum Nachteil von Sartre wird dann immer noch der, weil er erst so einer eher hohen statt bourgeoisen
Aus.
Abstammung
Also,
hat.
wenn man sich die beiden Bilder anschaut, sieht Sartre schon übelst wie der Aristokrat aus, oder?
Ja, auf jeden Fall hatte er, wie wir schon gesagt haben, Camus eine eher niedrige Herkunft oder eine sehr ärmliche Herkunft und das soll auch dazu geführt haben, dass Sartre den nie ernst nehmen konnte. Der war ja im Prinzip Bildungsaufsteiger und ja, das sollte halt auch ein Problem zwischen den beiden gewesen sein.
Ja.
Das soll aber jetzt unsere Bewertung von Camus nicht beeinträchtigen. Wir werden jetzt nämlich gleich darum sprechen, über welche Werke wir dann später besprechen werden. Ja, guten Appetit dabei. Okay, das erste Buch, das wir besprechen werden, ist auch somit das erste oder eins von seinem großen Durchbruch, das da rausgekommen ist. Also Der Fremde, der zusammen mit Der Mythos von Sisyphos und diesem Theaterstück, das keiner kennt, rausgekommen ist.
Beides
Warum
dann.
besprechen wir die? Was hatten die für Relevanz?
Also Der Fremde ist ein Kernwerk des Existenzialismus. Also das ist, sagt auch Sartre, also da waren sie noch nicht verwandelt. Und der Mythos des Sisyphos, ich glaube, das ist einfach so absurd, dass man das erkennen, sehen muss. Nee, das ist auch eins seiner Säulen für seine Philosophie, würde ich mal so sagen.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn man Camus sucht oder wenn man Leute fragt, was kennt ihr von Camus, dann sagen die, würde ich jetzt mal so schätzen, einfach meistens den Mythos von Sisyphos
Ja.
und, das ist das nächste Werk, das wir dann auch besprechen werden, Die Pest. So
Ja.
sein bekanntestes Werk.
Ja.
Und ich
Das
glaube,
ist.
wenn man so einen Buchladen findet, ich war tatsächlich heute im Buchladen, ich habe jetzt tatsächlich da nur Der Fremde gefunden, aber ich weiß, dass im selben Buchladen vor 2 Wochen noch Der Mythos von Sisyphos und die Pest standen und nicht Der Fremde. Also die scheinen weggegangen zu sein.
Ja. Als
Dann
nächstes kommt.
nicht so ganz bekanntes Werk, aber durchaus auch wichtig.
Ja, ich meine, das ist das Werk, das Sartre und Camus mit sich brechen hat lassen. Der Menschen der Revolte, diese Essay-Sammlung. Und ich glaube, es wird schon sehr interessant sein, zu sehen, warum denn sich die jetzt zerstritten haben. Oder warum,
Ja.
auf welchen Grundlage auf jeden Fall.
Wir haben ja erst überlegt, ob wir die Gerechten noch machen. Ich muss sagen, ich hatte von die Gerechten vorher noch nie was gehört gehabt. Also es
Ich.
war jetzt nicht populär. Und ich habe mir das auch angehört als Hörspiel. Und ich fand es auch nicht so gut. Deswegen ist, glaube ich, Der Menschen der Revolte das wichtigere Werk.
Ja. Und als letztes Der Fall. Das ist ein Teil seiner neuen Saga. Also Camus hatte so ein paar, ich glaube, es waren Phasen, kann man es nicht, aber so, wir nennen es Phasen, ich weiß nicht mehr genau.
Schaffensperioden.
Schaffensperioden ist gut, ja. Und das war eben ein Teil des neuen Schaffensperioden. Ich glaube, da ging es um ja, den Menschen an sich. Deswegen, ich glaube, der erste Mensch hieß ja seine so Autobiografie. So dieses Menschliche war dann das Einzige, aber das erste Werk auf jeden Fall, das er in dieser letzten Schaffensperiode dann geschafft hat. Ja.
Ja, ich sag, für mich hat das so ein bisschen gewirkt, als ob es jetzt da dann so eine ethischere
Ganz andere.
Richtung geht als vorher, aber das kann als auch nur mein subjektiver Eindruck gewesen sein.
Aber man muss auch nochmal, um auf die gesamte Auswahl zu sehen, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert über Camus und es kommen immer diese gleichen 5 Werke. Also es ist eigentlich gute Auswahl getroffen, wirklich.
Wie heißt das? The Big Five?
Ja, genau, Big Five, das sind bei der Safari kann man irgendwie das Nashorn, Löwen und so weiter. Genau.
Ja,
Sehen.
die Big Five von Camus.
Genau.
Perfekt, dann viel Spaß dabei. Das war die heutige Folge Speyer auf dem Balkon. Heute keine Abschlussfrage. Weiß ich nicht, generell zu Camus ein bisschen schwierig. Deswegen macht's gut. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.